Katharina ist allein zu Hause. Plötzlich hört sie ein Geräusch vor ihrer Terrassentür. Später erfährt sie, ein Spanner stand in dieser Nacht vor ihrer Tür und hat sie beobachtet. Und sie ist nicht sein einziges Opfer.
Ja, also mein Herz hat bis zum Hals geschlagen. Es war natürlich super bedrohlich, wenn jemand so in deine Privatsphäre eindringt.
Was solche Situationen mit Betroffenen wie Katharina machen und welche Hintergründe ein solches Verhalten haben kann, darüber und auch über die Bedeutung des Voyeurismus in unserer Gesellschaft sprechen wir in der heutigen Sendung.
Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Der Fall kennen manche von euch bestimmt schon von YouTube und hier im Podcast sprechen wir über die Psychologie hinter den Fällen. Ich bin Sarah Koldehoff und über den heutigen Fall spreche ich auch heute wieder mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hallo Lydia.
Hallo Sarah.
Eine Nacht im Jahr 2019. Katharina wacht von einem Geräusch auf. Erstmal denkt sie sich wenig dabei, könnte ja sein, dass es einfach nur ihre Katze war. Wenig später spricht sie allerdings tagsüber ihren Nachbar an. Und was er Katharina erzählt, das schockiert sie. Als ihr Nachbar nämlich beim Rauchen auf seinem Balkon stand, habe er vor Katharinas Terrassentür einen Spanner stehen sehen. Und das auch nicht zum ersten Mal, denn der Spanner sei ihm schon mehrfach aufgefallen. Katharina sagt, sie habe dann sofort versucht, den Mann, der da vor ihrer Tür stand, anzuzeigen. Die Polizei habe ihr aber gesagt, man könne höchstens wegen Hausfriedensbruch gegen Unbekannt ermitteln.
Das klingt zwar erstmal ziemlich unverständlich, aber der Grund dafür ist, dass Spannen, so viel Unbehagen es auch auslösen mag, in Deutschland kein eigener Straftatbestand ist. Gegen Verdächtige kann man deshalb nur wegen Hausfriedensbruchs ermitteln oder aber wegen Nachstellung, auch als Stalking bekannt. Dafür muss die Tatperson allerdings nachweislich mindestens zweimal beim selben Opfer gewesen sein. Und das nachzuweisen ist oft gar nicht so einfach.
Das bedeutet, Katharina kann zu diesem Zeitpunkt erstmal relativ wenig tun. Eine Weile später, im Sommer 2020, hört sie dann aber wieder ein Geräusch vor ihrer Terrassentür. Diesmal findet sie dort auch eine Bierflasche. Katharina sammelt jetzt diese Flasche ein. Sie erzählt aber, die Polizei habe ihr kurz danach gesagt, in diesem Fall könne diese Flasche nicht auf DNA untersucht werden. Um zu beweisen, dass dieser unbekannte Mann, von dem ihr Nachbar ja erzählt hat, ihr wiederholt nachstellt, kauft Katharina sich jetzt eine Kamera. Zu diesem Schritt hatte ihr auch die Polizei geraten. Die Kamera ist auf Katharinas Terrassentür gerichtet, also auf den Ort, an dem der Mann sie ja zuvor beobachtet hatte. Im Mai 2021 schlägt die Kamera dann auf Katharinas Handy Alarm. Sie selbst ist zu diesem Zeitpunkt zu Hause und das Bild der Kamera wird ihr aufs Handy gespielt. Katharina selbst erzählt so von dieser Situation.
Ich habe die Push-Nachricht aufs Handy bekommen, habe ihn gesehen, wie er mich durch die Jalousie beobachtet, habe mich dann hinter einem Regal versteckt, habe gefühlt eine Ewigkeit überlegen müssen, wie ich reagiere, ob ich reagiere.
So sieht Katharina live, wie der Mann sie wieder von draußen durch ihre Tür beobachtet. Katharina hat Angst. Ich muss sagen, wenn ich so von dieser Situation von Katharina erzähle, dann bereitet mir das schon beim Erzählen totales Unbehagen. Dieses Gefühl, gegen den eigenen Willen in meiner eigenen Wohnung beobachtet zu werden, das stelle ich mir ehrlich gesagt ziemlich bedrohlich vor.
Ja, so ein Erlebnis hat natürlich eine psychologisch starke Wirkung, denn unser Zuhause ist ja unser Rückzugsort und an dem wollen wir uns sicher fühlen. Und wenn wir merken, dass eine Person uns an diesem für uns eigentlich sicheren Ort dann beobachtet, dann kann das dazu führen, dass wir uns auch langfristig immer wieder unsicher und unwohl fühlen.
Ja, absolut. Du hast gerade schon gesagt, Zuhause ist so ein Rückzugsort und ich wüsste dann auch gar nicht, was ich in so einer Situation jetzt machen soll. Man kann ja nicht nach Hause gehen, weil genau das ist ja der Ort, an dem sich gerade diese Bedrohung abspielt. Katharina erzählt dann ja auch, dass sie sich hinter einem Regal versteckt hat, aber das in der eigenen Wohnung tun zu müssen, fühlt sich ja auch nicht so schön an. Ich stelle mir das zusätzlich in Katharinas Situation auch ehrlich gesagt als ein ziemlich ohnmächtiges Gefühl vor, weil man hat einfach super wenig Handhabe und wie du vorhin schon gesagt hast, so jemanden zu überführen, das ist ja auch gar nicht so einfach. Das ist ja dann in dieser Situation auch eine total krasse Imbalance, weil man ja auf betroffenen Seite erstmal überhaupt nichts tun kann.
Ja, und diese Imbalance, die ist ja auch von der Person, die beobachtet, genauso gewollt. Denn es geht ja hier bei solchen Handlungen darum, einseitig in die Intimsphäre anderer Menschen einzudringen Und typischerweise wird dann ja beabsichtigt, dass die andere Person das weder mitbekommt, noch etwas dagegen tun kann.
Was genau die Hintergründe für solches Verhalten sein können und für dieses Bedürfnis, darüber sprechen wir gleich nochmal. Jetzt aber erstmal einmal kurz zurück zu Katharinas Fall. Katharina hat ja jetzt ein Video von diesem Mann, der da vor ihrer Tür steht. Und mit diesem Video war sie mittlerweile auch bei der Polizei. Aber Katharina fühlt sich mit ihrem Problem immer noch alleingelassen. Ihr Freund schlägt deshalb vor, das Video dieses Mannes ins Internet zu stellen, und zwar unverpixelt, also unzensiert, um diesen Mann zu identifizieren und so dann auch endlich anzeigen zu können. An dieser Stelle ist es einmal ganz, ganz wichtig, darauf hinzuweisen, das dürfen Sie eigentlich nicht, denn das Hochladen eines solchen unverpixelten, unzensierten Videos, das verletzt die Persönlichkeitsrechte von dieser Person, die da vor Katharinas Haustür stand. Katharina stimmt trotzdem zu und Katharinas Freund teilt dann auch dieses Video. Auf Instagram bittet Katharina andere Betroffene, sich bei ihr zu melden, falls sie selbst auch schon von diesem Mann belästigt wurden. Ihr Aufruf geht viral. Mit Erfolg, denn 15 Frauen melden sich bei Katharina. Sie alle wohnten wie Katharina zur Tatzeit im Westen von Regensburg. Und Katharina weiß nun, dass sie nicht allein ist, dass es da auch noch andere Frauen gab, die in ihren Wohnungen beobachtet wurden. Wie schlimm das für die Betroffenen war, das wird unter anderem auch dadurch deutlich, dass mindestens eine dieser Frauen erzählt, sie sei deshalb sogar umgezogen. Die Angst, die ist bei allen groß. Denn mit der Ohnmacht haben sie ja auch die Unsicherheit, was der Spanner überhaupt vorhat. Denn es ist ja gar nicht klar, ob er immer vor dem Fenster stehen bleibt oder ob er irgendwann auch versucht reinzukommen. Für Katharina war ein Umzug aber keine Option.
Ich mochte meine Wohnung, ich habe mich da wohlgefühlt und wollte mir von so jemandem auch nicht diktieren lassen, wo ich zu leben habe und wo nicht.
13 dieser 15 Frauen, die sich da bei Katharina gemeldet haben, zeigen den Mann an. Anfang 2022 identifiziert die Polizei den Mann, der nachts vor Katharinas Terrassentür stand. Es handelt sich um einen 55-jährigen Regensburger. Es ist an dieser Stelle einmal ganz wichtig zu sagen, dem Regensburger Spanner konnte keine sexuelle Motivation nachgewiesen werden. Wie sein Fall ausgegangen ist, das verraten wir gleich. Es gibt ja aber durchaus auch Fälle von Spannern, bei denen ganz offensichtlich die sexuelle Motivation im Vordergrund steht. Und ich würde diese Folge gerne einmal nutzen, um über dieses Thema auch mit dir zu sprechen, Lydia. Denn dabei kann es ja sein, dass diesen Handlungen eine psychische Störung zugrunde liegt. Ich stelle es mir jetzt allerdings gar nicht so einfach vor, das festzustellen.
Es gibt die sogenannte voyeuristische Störung. Diese wird im diagnostischen und statistischen Leitfaden psychischer Störungen definiert. Diesen Leitfaden nennt man kurz DSM. Der wird herausgegeben von der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft und alle paar Jahre nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft aktualisiert. Derzeit nutzen wir die 5. Version, daher sprechen wir vom DSM-5.
Das ist ja auch ein Manual, was bei uns im Podcast immer wieder aufploppt, wenn es eben um die Diagnose geht von bestimmten Störungen.
Wenn wir uns jetzt anschauen, wie im DSM-5 die voyeuristische Störung definiert wird, dort steht, ein Mensch spürt über mindestens 6 Monate immer wieder intensive sexuelle Erregung durch das Beobachten einer Person, die nicht weiß, dass sie beobachtet wird, während sie sich entkleidet oder sexuell aktiv ist. Und dieser Mensch hat dann entsprechende Fantasien und spürt ein starkes, ihn drängendes Bedürfnis, diese Fantasien dann auch auszuleben, indem er andere heimlich beobachten möchte. Es handelt sich dann um eine Störung, wenn der betroffene Mensch entsprechend gegenüber einer nicht einwilligenden Person gehandelt, also heimlich jemanden beobachtet hat, oder der Mensch unter seinen starken Fantasien und Bedürfnissen deutlich leidet oder sich in relevanten Lebensbereichen durch diese beeinträchtigt erlebt.
Okay, wenn es jetzt bei der Diagnose aber nur um die subjektive, also um die eigene Beeinträchtigung gehen würde, dann würde die ja unter Umständen in relativ wenig Fällen gestellt werden, weil es ja sein kann, dass die Person, die solche sexuellen Handlungen oder Nacktheit beobachtet, sich davon eigentlich selber überhaupt nicht beeinträchtigt fühlt.
Genau, es gibt Menschen, die das zwar selbst als belastend empfinden und auch wirklich selber darunter leiden und das auch thematisieren, aber es gibt eben auch diejenigen, die es ausagieren und versuchen dabei nicht erwischt zu werden und jetzt von sich aus nicht nach Hilfe suchen würden. Genau deswegen steht im DSM-5, dass man die voyeuristische Störung bereits anhand des Verhaltens feststellen kann. In Fällen, bei denen das Verhalten sehr deutlich für sich spricht, die Person aber eine entsprechende Motivation abstreitet. Und wörtlich steht hier im DSM-5, Zitat, wiederholte voyeuristische Verhaltensweisen stellen eine hinreichende Bedingung für Voyeurismus dar und bedeuten gleichzeitig, dass dieses paraphil motivierte Verhalten andere schädigen kann. Jetzt müssen wir kurz das Wort paraphil vielleicht noch erklären. Also im DSM-5 unterscheidet man zwischen harmlosen, also nicht krankheitswertigen, ungewöhnlichen sexuellen Vorlieben, die nennt man dann Paraphilien, und andererseits den paraphilen Störungen. Und entsprechend dann, wo die eigene Person eben relevant leidet oder beeinträchtigt wird oder andere Menschen durch das Ausleben dieser paraphilen Motive dann geschädigt werden, wie in diesem Fall, dann kann man von einer paraphilen Störung, die auch behandelt werden sollte, sprechen.
Das ist auch bei diesem Thema Voyeurismus ja total wichtig und darauf kommen wir auch nachher nochmal zu sprechen, so diese Unterscheidung zu machen zwischen, das ist einfach eine Vorliebe und die wird im gegenseitigen Einvernehmen ausgeübt. Die Möglichkeit gibt es ja auch, darüber sprechen wir gleich nochmal. Mhm. Oder ob es eben eine Verhaltensweise ist, die, so wie du es gerade geschildert hast, eben heimlich und nicht im gegenseitigen Einvernehmen ausgeübt wird, sondern innerhalb einer Situation, in der eine Person eben die ganze Macht und Kontrolle hat und die andere Person, die Beobachtete, sich dessen nicht entziehen kann.
Genau. Und es ist so, dass diese Diagnosestellung auch anhand des wiederholten Verhaltens aufgenommen wurde, weil gerade bezogen auf die voyeuristische Störung es auch immer wieder vorkommt, dass die Personen, die davon betroffen sind, wenn sie dann erwischt werden, vehement ihre sexuelle Motivation abstreiten, auch wenn ihr Verhalten sehr, sehr eindeutig ist.
Es ist, wenn wir jetzt schon mal einmal bei dieser Unterscheidung zwischen Paraphilie und paraphiler Störung sind, auch ganz, ganz wichtig, dass diese Diagnose paraphile Störung, also voyeuristische Störung, erst ab dem Alter von 18 Jahren gestellt wird.
Genau das hat man auch berücksichtigt, weil es vorkommen kann, dass Jugendliche vorübergehend ein solches Verhalten zeigen und das dann aber eher eine Phase in ihrer psychosexuellen Entwicklung sein kann. Also manche Jugendliche beobachten andere und sind neugierig bezogen auf Sexualität und auch die Nacktheit von Menschen und entwickeln sich dann aber weiter und legen dieses Verhalten irgendwann ab. Und um bei diesen Jugendlichen dann nicht fälschlich eine solche voyeuristische Störung zu diagnostizieren, hat man gesagt, die Person muss mindestens 18 Jahre alt sein. Und dann muss das, wie gesagt, auch mindestens 6 Monate lang entsprechend auftreten, um eben diejenigen, bei denen das nur eine kurzzeitige Entwicklungsphase ist, dann eben nicht fehl zu diagnostizieren.
Was jetzt nicht bedeutet, dass nicht auch so ein Verhalten in einer kurzzeitigen Entwicklungsphase nicht trotzdem Betroffene belasten kann. Aber es ist eben nochmal wichtig, diesen Unterschied zu machen, ab wann wird eine Störung diagnostiziert. Ich habe mich als Vorbereitung auf diese Folge so ein bisschen in das Thema voyeuristische Störung und Forschung eingelesen. Und ich muss sagen, ich fand es relativ überraschend, da das eine Störung ist, die jetzt nicht super selten vorkommt, wie wenig erforscht dieses Thema ist.
Das ist tatsächlich auch frustrierend auf der Seite der praktischen Arbeit mit Menschen, die dieses Verhalten zeigen. Und es gibt unterschiedliche Gründe dafür, dass hier wirklich die wissenschaftlichen Erkenntnisse noch sehr, sehr ausbaufähig sind, um es mal so zu sagen. Mhm. Voyeurismus wird häufiger auch im Zusammenhang mit exhibitionistischen Handlungen betrachtet. Und unter Exhibitionismus versteht man, dass eine Person dadurch sexuell erregt wird, ihre Genitalien gegenüber einer nichtsahnenden Person zur Schau zu stellen.
Mhm. Also nicht Fokus beobachten, sondern Fokus zeigen.
Genau. Und eben gerade zeigen in einem Kontext, in dem das Gegenüber damit gar nicht rechnet. Mhm. Tatsächlich treten voyeuristische und exhibitionistische Handlungen häufiger auch gemeinsam auf. Aber entsprechend ist schon mal schwierig manchmal festzustellen, was jetzt Menschen, die exhibitionistisch und voyeuristisch aktiv sind, was die als Stichprobe dann unterscheidet von den Menschen, die ausschließlich voyeuristisch aktiv sind. Mhm. Die voyeuristische Stichprobe ist auch schwieriger zu identifizieren, weil, wie man ja auch in unserem Fall sieht, wenn Menschen irgendwo vor einem Fenster beispielsweise beobachtend stehen, dann kann es sehr gut sein, dass sie das sehr häufig tun, ohne dass sie dabei selbst erwischt werden, geschweige denn angezeigt werden, geschweige denn dann irgendwann verurteilt werden. Mhm. Das heißt, wir gehen hier von einer recht hohen Dunkelziffer dieser Art von Aktivität aus. Und wenn sie halt ohne eine deutlich exhibitionistische Handlung gezeigt wird, dann kann so eine Stichprobe von Personen auch sehr, sehr lange unbehelligt unterwegs sein und wir kommen gar nicht dazu, sie sozusagen wissenschaftlich zu untersuchen. Mhm. Ein weiteres Problem ist, dass wenn eine voyeuristische Person gar nicht die Absicht hat, ihre Genitalien zur Schau zu stellen, aber bei ihrer voyeuristischen Handlung irgendwo beispielsweise vor einem Fenster steht und sich dabei selbst befriedigt und in dieser Situation dann erwischt wird, dass das Ganze dann als exhibitionistische Handlung gewertet werden kann, obwohl möglicherweise so eine Person eher die Absicht hatte, zu beobachten, ohne dabei erwischt zu werden. Also man sieht, es gibt verschiedene Fallkonstellationen, die es durchaus schwierig machen, dann diese Stichprobe der ausschließlich voyeuristisch sexuell aktiven Personen, die heimlich andere beobachten und das sehr, sehr erregend finden, mhm, diese Stichprobe auch so ganz klar zu identifizieren und dann auch noch zu wissenschaftlichen Untersuchungen heranzuziehen.
Okay, das heißt, es gibt verschiedene Gründe, aufgrund derer es schwierig ist, so genau festzustellen, wie häufig Voyeurismus entweder allein oder auch in Kombination mit Exhibitionismus überhaupt vorkommt. Wir können eine hohe Dunkelziffer vermuten. Mhm. Welche Zahlen hat man denn so zum Auftreten von Voyeurismus? Gibt es da welche?
Die voyeuristische Störung, also wo wirklich ein Krankheitswert vorliegt, die kommt überraschend häufig vor. So steht im DSM-5. Dass 12% der Männer und 4% der Frauen irgendwann in ihrem Leben eine voyeuristische Störung aufweisen.
Ich muss sagen, dass mich persönlich das jetzt gar nicht so sehr überrascht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen in die Literatur eingelesen. Und da steht dann, genau wie du es gesagt hast, auch drin, dass sexuell motivierte voyeuristische Verhaltensweisen häufiger bei Männern als bei Frauen festgestellt werden. Aber dass in Befragungen ganz, ganz viele Menschen, also auch überraschend viele Frauen, angeben, grundsätzlich interessiert an voyeuristischen Handlungen zu sein, wenn sie denn nicht erwischt würden.
Der Aspekt des Erwischtwerdens ist etwas, was auch bei meiner Arbeit mit Menschen, die wegen Sexualdelikten verurteilt wurden, eine Rolle spielen kann. Denn manchmal arbeite ich auch mit Menschen, die entsprechend voyeuristisch aktiv waren. Und die berichten, dass die Anzahl der Handlungen, bei denen sie beobachtet wurden, sehr, sehr gering ist im Verhältnis zu den Handlungen, die sie gezeigt haben. Und interessanterweise berichten auch einige, dass bei voyeuristischen und oder exhibitionistischen Handlungen, die sie irgendwo draußen ausgeführt haben, dass sie dann teilweise an bestimmten Orten sogar auf andere Personen trafen, die ihnen unbekannt waren, die aber offenbar aus ähnlichen Gründen an derselben Stelle unterwegs waren. Also von daher, die haben alle berichtet, auch Menschen, die in unterschiedlichen Jahrzehnten unterwegs waren, dass also wirklich dann erwischt und angesprochen zu werden sehr, sehr, sehr selten vorkommt.
Ich finde, was diese Befragungen, die ich gerade vorhin erwähnt hatte, wo ganz viele Leute angeben, dass sie sich das grundsätzlich vorstellen können, dass das ja zeigt, dass Voyeurismus eigentlich für viele so ein gewisses Bedürfnis ist. Und dann ist es aber ja auch total wichtig, hier jetzt nochmal so abzugrenzen, ab wann wird's problematisch? Also warum ist es zum Beispiel nicht problematisch, wenn ich ein Porno angucke und da einem anderen Paar beim Sex zugucke, versus wenn ich mich vor deren Fenster halt stelle? Der springende Punkt ist dabei ja das gegenseitige Einvernehmen. Also es ist ja erstmal gar nicht schlimm, wenn man voyeuristische Bedürfnisse hat. Das ist überhaupt gar kein Problem, solange man die halt in einer Art auslebt, wo alle betroffenen Personen damit einverstanden sind. Also zum Beispiel, wenn man auf eine Sexparty geht, dass man dann da sexuelle Handlungen beobachtet und die Personen, die die vollziehen, sind damit einverstanden. Oder bei einer Piepshow genau das gleiche Prinzip. Also was wir jetzt vorhin zur voyeuristischen Störung gesagt haben, das bedeutet nicht, dass das prinzipiell problematisch ist, sondern genau wie du es gerade vorhin anhand dieser Kriterien erzählt hast. Das heißt, wenn A, ein Leidensdruck besteht Oder halt B, man gegenüber einer nicht einwilligenden Person handelt. Zum Beispiel halt ein Paar, was gerade Sex hat und nicht beobachtet werden möchte. Oder eine Person, die sich gerade umzieht und auch dabei nicht angeschaut werden möchte.
Genau, das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen steht im DSM-5 auch, dass es um die sexuelle Erregung durch das Beobachten einer nichtsahnenden Person geht. Und genau dieses Nichtsahnende ist aber das Problem, denn wenn jemand das auslebt, dann wird natürlich die Intimsphäre einer anderen Person dadurch verletzt und entsprechend wird auch diese Person geschädigt.
Und genau dieses gegenseitige Einvernehmen, das ist ja auch zum Beispiel in sexpositiven Räumen total relevant. Also, dass es beispielsweise auf Sexpartys Räume gibt, wo beobachtet werden darf und Räume, wo das nicht getan werden darf. Also, dass man nicht einfach davon ausgeht, dass andere Personen von einem beobachtet werden möchten, sondern dass es einfach dieses eindeutige gegenseitige Einvernehmen geben sollte.
Das ist auch ein großes Thema, wenn ich mit Menschen arbeite, die entsprechend voyeuristisch motiviert auch Handlungen begingen, durch die sie andere geschädigt haben. Die haben auch häufig kognitive Verzerrungen, also Gedankenkonstrukte, durch die sie sich selbst einreden, sie würden keiner Person schaden. Und das Häufigste, was ich höre von diesen Menschen, ist, dass sie sagen, ja, aber ich will ja gar nicht erwischt werden und wenn das die Person, die ich beobachte, gar nicht mitbekommt, dann schade ich der Person ja nicht. Das ist die häufigste kognitive Verzerrung. Und ich versuche natürlich dann mit diesen Menschen intensiv darüber zu sprechen, wie es für sie wäre, in einer intimen Situation von einer anderen Person beobachtet zu werden, wie unangenehm, wie grenzverletzend und wie verunsichernd das Ganze ist, wenn eine Person es eben mitbekommt oder wenn Menschen auch mitbekommen, dass solche Verhaltensweisen generell gezeigt werden. Mir ist zum Beispiel eine Veränderung aufgefallen bei Menschen, ich sag mal etwas älterer Generationen, die haben sehr häufig beschrieben, dass sie dann eben im Dunkeln durch irgendwelche Nachbarschaften gelaufen sind und dann darauf geachtet haben, dass halt niemand mitbekommt, wenn sie irgendwo zum Beispiel durch irgendwelche Gardinen im Dunkeln geschaut haben. Manche von ihnen haben aber auch beispielsweise bewusst Schwimmbäder aufgesucht und haben dann dort versucht, heimlich zu schauen, wenn andere sich umgezogen haben oder Umkleidekabinen in Geschäften oder ähnliches. Mhm. Und heutzutage sieht man sehr deutlich den Trend, dass die genau so motivierten Personen häufig zu technischen Mitteln greifen, also sich Kameras besorgen, sehr kleine Kameras, die sie an bestimmten Orten wie Umkleidekabinen oder eben Schwimmbäder oder auch Toiletten, dort eben montieren und versuchen, über diese Videos sich ihre Fantasie dann zu erfüllen, indem sie natürlich auch hier Personen, die das nicht möchten, in intimen Situationen entsprechend filmen. Und auch diese Menschen, mit denen habe ich oft solche Gespräche geführt, sagen dann, wenn sie bei mir sitzen, ganz häufig, ja, aber solange die Person gar nicht weiß, dass dieser Film existiert und ich mir das einfach zu Hause angucke, schade ich der Person ja nicht. Und auch hier muss man natürlich nochmal ganz klar die Opferempathie herausheben, sowohl emotional als auch kognitiv, dass die auch verstehen, wie unangenehm das ist, wenn eine Person davon betroffen ist. Und ich sage diesen Menschen auch, dass dadurch das durchaus auch bekannt ist, aus gutem Grund auch bekannt ist, dass solche Verhaltensweisen gezeigt werden, dass das natürlich generell Menschen auch sehr stark verunsichert und dass das natürlich völlig unangemessen ist und dass sie Schaden anrichten mit ihrem Verhalten. Also das als Beispiel dafür, dass dann die Fantasie dieselbe ist, aber technische Veränderungen dann auch eine Veränderung der jeweiligen Vorgehensweise durchaus bedingt haben.
Ja, und auch der zweite Punkt, dass nur weil die Person das vielleicht nicht jetzt unmittelbar in dem Moment mitbekommt, das nicht bedeutet, dass man dadurch keinen Schaden anrichtet.
Eben. Ich glaube, jeder Mensch, der sich vorstellt, dann so etwas zum Opfer zu fallen, kann sofort emotional nachvollziehen, wie unangenehm das ist. Und entsprechend ist natürlich ein großer Teil dieser Arbeit auch, diese kognitiven Verzerrungen aufzulösen. Gerade bei den Personen, die sich einreden, sie würden ja eben, wenn sie nicht entdeckt werden, dann auch vermeintlich niemandem schaden. Das ist ein großer Selbstbetrug. Und es ist auch wichtig, dass eben diese Personen beispielsweise berichten, dass sie das Heimliche ja eben als erregend empfinden. Und das bedeutet, dass für diese Personen es nicht dasselbe wäre, wenn sie beispielsweise einen völlig legalen Porno schauen. Weil sie ja, sagen, da haben sich ja Leute filmen lassen und die wollten dann auch dabei gesehen werden. Und die erklären, das ist ja genau das, was sie eben nicht kickt. Bei ihnen ist dieses heimliche, grenzüberschreitende, das, was sie sexuell erregend finden. Man muss im Einzelfall dann natürlich schauen, was man mit Menschen verändert, die entsprechend dieser voyeuristischen Störung auch gehandelt haben. Wir sehen in der Literatur, dass diese voyeuristische Störung auch einhergehen kann mit generell Schwierigkeiten im sexuellen Bereich, beispielsweise irgendeine Form von gesunder Sexualität zu leben, kann bei manchen der Personen schwierig bis unmöglich sein. Es kann auch einhergehen mit Schwierigkeiten, gesunde zwischenmenschliche Beziehungen zu gestalten. Und wenn solche Dinge dann festgestellt werden, dann arbeitet man natürlich auch daran. Man arbeitet dann auch an der Verantwortungsübernahme für das Verhalten, eben den Abbau der kognitiven Verzerrungen und daran, dass die Personen Kontrolle haben über ihre Verhaltensweisen. Also die Impulskontrolle muss verbessert werden und entsprechend auch muss die Person lernen, anders mit ihren Bedürfnissen, wenn sie sie wahrnimmt, umzugehen. Manche der Personen berichten, dass sie für sich Alternativen entwickeln können. Das muss man immer im Einzelfall sehen, ob das für diese Personen geht oder nicht. Ich hatte zum Beispiel Personen, die gesagt haben, dass sie irgendwann dazu übergegangen sind, dann tatsächlich in Swingerclubs zu gehen oder zu entsprechenden Orten, wo Menschen dann auch Sexualität zur Schau stellen. Und die sagen dann, okay, da ist zwar diese Heimlichkeit nicht dabei, aber für manche der Personen waren das Möglichkeiten einer Form von Ersatzbefriedigung. Mhm. Das muss nicht in jedem Fall funktionieren. Das hat aber für ein paar Personen funktioniert. Mhm. Es gibt also unterschiedliche Fälle, in denen man immer sehr individuell schauen muss, was das Risiko für weiteres Verhalten, das nicht gewünscht ist, dann senken kann oder was Risikosituationen sind, die die Personen dann natürlich auch lernen müssen zu vermeiden. Mhm. Das muss man im Einzelfall individuell dann erarbeiten.
Ich finde es vor dem Hintergrund, was wir jetzt gerade alles so über Voyeurismus, voyeuristische Störung und vor allen Dingen so Einvernehmen besprochen haben, irgendwie wahnsinnig krass, wie anders und wie problematisch solches Verhalten nach wie vor in Filmen und in Serien gezeigt wird. Ich musste gerade daran denken, dass ich als Teenager zum Beispiel Twilight geguckt habe und in diesem Film Edward, der Protagonist, im Zimmer von Bella, von seinem Love Interest steht und sie beim Schlafen beobachtet und dass ich das damals wahnsinnig romantisch fand und mir jetzt denke, dass das eigentlich mega übergriffiges und problematisches Verhalten ist. Und das ist ja nicht der einzige Film, in dem so ein Verhalten vorkommt. In anderen Serien wird ja auch Voyeurismus dann mit sexueller Motivation oder tatsächlich so im Rahmen dieser Verzerrung, ja, sie will das ja eigentlich. Also ja, finde ich irgendwie erschreckend.
Das ist wirklich ein Problem, dass das oftmals verharmlost und sogar romantisiert wird in unterschiedlichen filmischen Darstellungen. Aber beispielsweise an dieser Stelle möchte ich auch gerne erwähnen, das Lied Every Breath You Take, das kennen ja die meisten, wird gerne auf Hochzeiten gespielt.
Ja, ja.
Und dieses Lied handelt vom Stalking. Und das sagt Sting, das ist der Sänger, der das Lied geschrieben hat, das sagt er. Er sagt, das ist ein super gruseliges Lied und er wundert sich darüber, dass so viele Menschen das romantisch finden und gar nicht darauf achten, was eigentlich dieser Text aussagt.
Stalking ist ja besonders beharrlich. Das meint dann ja wirklich das immer wieder wiederholte Belästigen, Verfolgen und auch Aufsuchen einer Person. Und auch dieses Lied von Sting, das zeigt ja, dass sich dieses Motiv von Voyeurismus und von Beobachten also so total durch die Popkultur zieht eigentlich. Das war mir vorher gar nicht so aufgefallen, beziehungsweise war wahrscheinlich mein Blick einfach dafür noch nicht so geschärft.
Wenn man erstmal anfängt, drauf zu achten, dann kann man dieses voyeuristische Motiv in ganz vielen künstlerischen Darstellungen sehen.
Und das ist aber ja gar kein so neues, also kein rein popkulturelles Motiv. Es gibt ja auch eine Geschichte aus dem Alten Testament, die diese Themen, also beobachtet werden und Voyeurismus aufgreift, nämlich die Geschichte von Susanna im Bade.
Diese Geschichte wurde ja auch auf zahlreichen Gemälden interpretiert. Die Geschichte handelt von Susanna, einer Frau, die gerne im Park ihres Mannes spazieren geht. Und dabei wird sie von zwei älteren Herren, die Richter sind, beobachtet. Und auch hier beginnt es eben damit, dass diese Männer sie beobachten und sich dadurch sexuell auch zu ihr hingezogen sehen. Und irgendwann beobachten sie sie dabei, wie sie badet in dem Park. Und Das führt dazu, dass diese beiden Männer dann einen sexuellen Übergriff begehen und sie zwingen wollen, mit ihnen sexuell zu verkehren, was die Frau ablehnt. Daraufhin verleumden diese beiden älteren Männer die Frau und behaupten, sie wäre ihrem Ehemann untreu geworden. Und letztendlich wird die Frau nur dadurch gerettet, dass ein Prophet die Wahrheit erkennt und eben ihre Unschuld dann auch belegt.
Ja, und diese Szene, wie diese Männer dann eben Susanna beobachten bzw. übergriffig werden, die hast du ja gerade schon gesagt, ist auf ganz, ganz vielen Gemälden festgehalten. Und auf diesen Gemälden gibt es aber riesige Unterschiede, wie diese Situation ja dargestellt wird. Also sprich, ob das zum Beispiel als romantisierte, sinnliche Situation sogar dargestellt wird, obwohl das gegen diesen Willen dieser Frau passiert. Oder es gibt sogar auch relativ alte Gemälde, die das schon so darstellen als Bedrängungssituation, die es ja in dem Fall dann tatsächlich ist. Also dass Susanna da nicht dargestellt wird als ja aufreizend und die Männer quasi anlockend, sondern eben als ja ängstlich mit offensichtlichem Unbehagen in dieser Situation.
Das ist halt sehr spannend, wie je nach Zeit und Person, die das gemalt hat, das eben sehr, sehr unterschiedlich erzählt wird.
Der Regensburger, wir erinnern uns, der mithilfe von Katharina und den anderen Frauen identifiziert wurde, der gesteht erstmal nicht. Nachdem bei ihm bereits eine Hausdurchsuchung erfolgt ist, zieht der Mann sogar noch einmal los, wieder um eine fremde Person in ihrer Wohnung zu beobachten. Dabei wird er allerdings gefilmt und nun gesteht er auch. Schließlich wird der Regensburger Spanner tatsächlich verurteilt, allerdings nur wegen Hausfriedensbruch, denn ihm kann nicht nachgewiesen werden, dass er seine Opfer mehrfach aufgesucht hat. Am Ende wird der Mann wegen vierfachen Hausfriedensbruchs zu einer Geldstrafe verurteilt. Diese Geschichte von Katharina und alles, was wir gerade zum Thema Voyeurismus besprochen haben, das zeigt für mich nochmal ganz, ganz doll auf, wie belastend allein schon diese Beobachtungssituation werden kann. Gerade auch im Gegensatz ja dazu, was sich die TäterInnen oft einreden, nämlich, dass ja eigentlich niemand zu Schade kommen würde.
Und hier ist eigentlich sehr interessant die Parallele zwischen den Menschen, mit denen ich auch arbeite, die ja häufig genug dieses Verhalten relativieren und entschuldigen, weil sie behaupten, sie würden niemanden schädigen, was natürlich ein Selbstbetrug ist. Und genau so eine verzerrte Wahrnehmung sehen wir dann aber durchaus auch in den kulturellen Darstellungen von voyeuristischen Handlungen, wo das Ganze ja dann auch entschuldigt wird, und zwar fälschlich entschuldigt. Mhm. Deswegen ist es echt wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass Menschen natürlich geschadet wird, wenn ihre Intimsphäre durch voyeuristische Handlungen dann auch überschritten wird und sie sich nicht mehr sicher und nicht mehr wohlfühlen in Orten oder in Situationen, in denen sie sich eigentlich wirklich entspannt und sicher fühlen möchten. Und dementsprechend sollte niemand so ein Verhalten verharmlosen.
In unserer nächsten Folge geht es um Annika, die mit 17 Jahren einem Loverboy zum Opfer fällt. Wir sprechen darüber, was das bedeutet und wie solche Loverboys genau vorgehen. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen Lydia und ich uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr genau da auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net.
Bevor wir uns heute verabschieden, haben wir noch eine Ankündigung. Und zwar unseren ersten gemeinsamen Live-Auftritt.
Ja, ich bin auch ehrlich gesagt schon etwas aufgeregt deswegen.
Das wird bestimmt super und es ist auch noch ein cooles Datum, nämlich an Halloween. Da sind wir bei der Late Crime Show in Düsseldorf.
Ja, ich bin schon total gespannt, auch auf unsere Podcast-KollegInnen. Es sind nämlich außer uns noch mit dabei die Podcasts Macht und Millionen, Puppies and Crime und der Rechtsmediziner Professor Dr. Michael Zukos. Ich glaube, das wird eine richtig gute Mischung und ein total spannender Abend.
Auch wenn die Late Crime Show erst Ende Oktober ist, könnt ihr jetzt schon Tickets kaufen. Wir würden uns riesig freuen und hoffen, euch dort zu treffen.
Ja, auf jeden Fall. Für heute war es das allerdings von uns. Wie immer total spannend und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, Lydia.
Ciao, Sarah.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Wie haram ist eigentlich OnlyFans?
Darf man seine Kinder schlagen?
Warum daten wir Lena, aber heiraten die Lara?
Und wieso wir niemals so werden wollen wie unsere Eltern?
Wir sind Was würde Baba sagen? Der most relatable Podcast in ganz Deutschland.
Der Podcast, bei dem wir die Themen besprechen, über die sich sonst keiner traut zu reden.
Das Ganze aber lustig, mit Humor, trotzdem ein bisschen deep. Und mit uns beiden, mein Name ist Marcel Nadine-Orakia.
Mein Name ist Kauta. Lehnt euch zurück, hört uns zu. Lacht euch kaputt mit uns und viel Spaß!
Bo, 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 bo. Ahlen.
Also hört rein, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf TikTok unter Baba Podcast, folgt uns auf Instagram WWBS Podcast.
Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.
Zurzeit ist niemand erreichbar.